I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wenn du einen Hammer nimmst, kannst du einen Nagel mit in die Wand schlagen, wo du ein schönes Bild dran aufhängst, oder du kannst jemanden damit auf den Kopf hauen und das war's dann. Beides geht mit demselben Gegenstand, mit derselben Technologie, mit demselben Werkzeug. Und das ist bei KI auch. Nur die KI haben wir entwickelt, wir Menschen. Wir entscheiden darüber, wie wir sie einsetzen.
Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und heute spreche ich mit Miriam Meckel, einer Frau, die ich sehr bewundere. Miriam ist Professorin für Kommunikationsmanagement. Sie war Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, Staatssekretärin für Medien und Internationales und sie ist Bestsellerautorin. Ihr neues Buch heißt »Alles überall auf einmal – Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können«. Ich habe dieses Buch wirklich durchgeackert in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Manchmal war ich fast beklommen, aber wirklich andauernd beeindruckt. Ich musste manchmal Worte nachschlagen und ich musste mir immer wieder eingestehen, wie wahnsinnig wenig ich über das Thema KI eigentlich weiß und wie viel Angst es mir macht. Über diese Angst spreche ich mit Miriam. Über all das, was KI kann und das, was sie nicht kann. Über die neue Welt, die gerade dabei ist zu entstehen und darüber, wie wir sie beeinflussen und produktiv und achtsam mitgestalten können. KI, das sagt Miriam, ist ein Klettergerüst fürs Denken. Und tatsächlich habe ich mich nach dem Gespräch mit ihr deutlich mutiger gefühlt, dieses Klettergerüst Schrittchen für Schrittchen zu besteigen. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse und vielleicht auch den Verlust der ein oder anderen Angst bei der nun folgenden Frauenstimme. Herzlich willkommen, liebe Miriam, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich habe richtig ein bisschen Angst vor diesem Gespräch.
Ach du meine Güte.
Bin immer nervös vorher, aber diesmal habe ich richtig Angst. Erstens vor lauter Ehrfurcht, weil ich dich so toll finde. Und zweitens, weil mir das Thema so wenig behagt. Ich kenne mich wirklich kaum aus mit KI. Ich weiß eigentlich gar nichts. Und ich habe dein Buch durchgearbeitet mit Stiften und mit Nachschlagen. Also habe mich wirklich so richtig drauf eingelassen und gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mich so schlecht auskenne. Und jetzt denke ich aber, jetzt kann ja eigentlich alles gut werden, weil jetzt bist du ja da. Und jetzt kannst du mir sozusagen das Rüstzeug mitgeben, was ich brauche für die Zukunft mit KI. Ich dachte, ich fange mal mit so einer ganz einfachen Frage an. Was ist eigentlich KI und warum ist der Begriff schon irgendwie falsch?
Das ist eine sehr schöne Frage. KI ist zuerst mal etwas, wovor man keine Angst haben muss. Ich glaube, das ist immer ein guter Anfang, sondern wo jeder sich eigentlich sehr neugierig annähern kann. Und es ist eigentlich ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, das uns schon sehr lange übrigens bei vielen Dingen, die wir tun, die wir in der Wirtschaft, in unserem Alltagsleben, bei unserer Unterhaltung tun, hilft. Und dieses Werkzeug hat sich in den letzten Jahren jetzt nochmal rasant entwickelt und ist eigentlich zu etwas geworden, was so eine Art permanenter, kluger Assistent oder permanente, kluge Assistentin sein kann, die wir in unserem Leben, in unserem Arbeiten, in unseren spielerischen, unter unseren unterhaltenden Elementen unseres Alltags einsetzen können. Und sie beruht auf ganz unterschiedlichen Technologien. Es ist eine Gruppe von Technologien. Wir sagen immer, die künstliche Intelligenz, die gibt es eigentlich so gar nicht. Was wir uns jetzt genauer anschauen seit einigen Jahren und vor allem seit etwa anderthalb Jahren, ist eben die generative künstliche Intelligenz. Und das ist eine, die schreiben, Bilder machen, Videos produzieren kann. Und das ist das Besondere daran.
Du hast eben gesagt, dass uns die KI im Alltag behilflich sein kann und unterstützen kann und dass sie das auch schon tut.
Also bei mir tut sie das ganz, ganz heftig.
Kannst du mal Beispiele sagen, wo wir im Zweifelsfall alle schon damit arbeiten, ohne uns zu gruseln und uns es vielleicht sogar auch schon beherrschen?
Also mit einer schon länger existierenden KI arbeitet jeder oder ist jeder unbewusst in Kontakt, der zum Beispiel Musik bei Spotify hört oder der bei Netflix Serien guckt, weil das sind sehr elaborierte Personalisierungsalgorithmen, die es möglich machen, dass mir Musik vorgeschlagen wird bei Spotify, die ich mögen könnte. Mhm. Und das entsteht aus der Analyse dessen, was ich so höre jeden Tag. Und dann lernt der Algorithmus, was ist mein Geschmack? Was könnte mir denn an neuen Songs gefallen? Was könnte mir an Songs gefallen, die ich selber noch nicht entdeckt habe in dem riesigen Wust der weltweiten Musikszene und so? Und das wird mir dann vorgeschlagen. Bei Netflix ist es so, dass natürlich Filme, Serien vorgeschlagen werden. Die sind aber noch ein Stück schlauer. Die Serien werden ja immer durch so Bilder, wenn du auch Netflix guckst, kennst du das ja, werden die angekündigt. Und diese Bilder unterscheiden sich. Wenn du was guckst und ich gucke was und wir gucken quasi eigentlich dieselbe Serie, unterscheidet sich vermutlich das Foto, was wir sehen von der Serie, weil der Algorithmus bei Netflix genau weiß, was er dir zeigen muss, damit du diese Serie vermutlich mal ausprobieren willst. Also wenn ich jetzt ganz viele Serien mit schwarzen Hauptdarstellerinnen sehe, dann wird mir jede Serie, wo das irgendwie noch zu legitimieren ist, mit einer schwarzen Hauptdarstellerin angekündigt, wenn es halt irgendeine schwarze Schauspielerin gibt, die da in der Serie ist. Das wäre bei dir möglicherweise anders oder auch nicht. Aber das ist halt so diese Personalisierung.
Ob schon es dieselbe Serie ist?
Ganz genau.
Und vielleicht spielt eine schwarze Hauptdarstellerin mit und auch ein sehr gut aussehender, blutjunger, blonder Mann, der mir vielleicht gefallen würde.
Absolut.
Den würde ich dann in der Vorschau sehen.
Ganz genau, ja.
Ach. Okay.
Das ist das, was wir schon ganz lange machen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Gegenwart springen, mit dieser neuen künstlichen Intelligenz, der generativen künstlichen Intelligenz, arbeite ich halt sehr viel. ChatGPT ist ja sozusagen das Tool, was zuerst im Markt war, seit dem 30. November 2022. Und ich nutze das wirklich sehr viel. Ich habe gerade zum Beispiel für einen Vortrag, den ich halten muss, habe ich nach einem Satz gesucht, der missverständlich sein könnte. Und mir fiel sofort keiner ein. Da habe ich ChatGPT gefragt, habe gesagt, gib mir mal bitte einen Satz, wo unklar ist, auf welches Substantiv sich das nachfolgende Pronomen bezieht. Und dann hat die KI mir einen solchen Satz ausgespuckt. Der hieß, glaube ich, warte, ich überlege kurz, Maria leiht ihrer Schwester ihr Auto, weil es kaputt ist. Welches Auto ist jetzt kaputt? Wir verstehen das als Menschen sofort. Die künstliche Intelligenz hat das bis vor kurzem nicht verstanden.
Die Grammatik ist aber nicht korrekt.
Sie ist nicht ganz korrekt. Aber im Alltagsumgang haben wir ja ganz oft solche Sätze und die KI hat das früher nicht verstanden, aber jetzt versteht sie es eben. Oder meistens versteht sie es, weil diese neue KI so leistungsfähig ist, dass sie die Beziehungen zwischen Worten analysieren kann und uns statistisch dann eben vorhersagen kann. Und das ist schon eine ziemlich interessante Entwicklung.
Nun war ChatGPT ja wie eine, ich fand wie so eine Explosion, die in jedem Haushalt detoniert ist. Auf einmal war KI wirklich da und greifbar und jeder konnte es machen. Und ich will dir kurz erzählen, wie mich KI erreicht hat und auch gleich verschreckt hat. Wir hatten ein Abendessen und ChatGPT war in aller Munde, ich hatte es aber noch nicht ausprobiert. Und dann erzählte ich in der Runde von Gästen, dass ich gerade einen neuen Roman schreibe und dass ich unheimlich schlecht Naturbeschreibungen hinkriege. Das kann ich einfach nicht. Oder Häuser oder Gegenstände, also so stimmungsvolle Beschreibungen, ja, vom Außen. Und während ich das so erzählte, tippte mein Freund Bene in seinem Handy rum, dachte ich schon, das ist aber unhöflich. Und dann sagte er, pass auf, ich lese dir jetzt mal vor, was ChatGPT vorschlägt auf die Frage, beschreib doch mal eine Landschaft an der deutschen Ostseeküste im Style von Ildikó von Kürti. Und dann las er das vor und mir gefror das Blut in den Adern, weil es so gut war. Weil es mit meinen Stilmitteln arbeitete, also ich arbeite viel mit Bildern und Vergleichen und so, und etwas aber tat, was ich nicht beherrsche, in meiner Sprache. Und ich muss sagen, dass ich wirklich total erschrocken war.
Da war dir erstmal der Appetit vergangen.
Ja, da war mir der Appetit vergangen, weil ich dachte, okay, Romane schreiben, das kannst du jetzt noch 2-3 Jährchen machen, dann übernimmt das und zwar besser die KI.
Ich glaube nicht. Und ich will auch begründen, warum. Weil du ja nicht nur einen Absatz oder auch drei Absätze einer Naturbeschreibung der Nord- oder Ostseeküste brauchst, um einen guten Roman zu machen, sondern du brauchst ja eine ganze Erzählidee. Du brauchst Figuren, die entwickelt werden müssen, die miteinander in interessante Verbandlungen treten müssen und so weiter. Und du kannst ganz oft ChatGPT einzelne Sachen machen lassen, wo du wirklich beeindruckt bist. Mir geht das auch ganz oft so. Ich habe auch im Zuge des Buches, das Lea Steinacker und ich geschrieben haben, haben wir versucht, mal ChatGPT auf meine Schreibweise zu trainieren. Das war schon nicht schlecht, aber es war trotzdem so, dass ich einfach das Buch selber geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, es ist dann mehr Arbeit, das immer wieder anzugleichen. Also insofern einzelne Absätze oder einzelne Stellen, perfekt. Ein ganzes Buch ist bislang relativ langweilig. Und ich glaube, dass wir für die Gesamtkonzeption, für die Gesamtideenentwicklung und das gesamte Storytelling brauchen wir schon den Menschen. Und das andere ist, ich meine, würde mich ein Buch reizen, das im Regal steht, in der Buchhandlung und der Autor heißt oder die Autorin heißt ChatGPT? Nee, weil ich ja natürlich auch als Leserin irgendwie eine virtuelle Beziehung habe jetzt zu dir als Autorin, zu anderen Autorinnen und Autoren, wo ich gespannt bin, wo ich was erwarte, weil ich mir die ja auch als Menschen vorstelle. Und insofern, ich glaube, ganz so drastisch ist es nicht. Also man darf beim Abendessen kurz geschockt sein, aber dann kann man auch wieder runterkommen und sagen, im Moment gibt's eine ganze Reihe von guten Argumenten für mich als Menschen. Und die sollten wir auch hochhalten übrigens und nicht immer darüber reden, dass wir bald überflüssig sind.
Andersrum war ich sehr in Versuchung, als ich den Roman weiterschrieb und es wieder an so eine blöde Stelle kam, wo eine Naturbetrachtung fällig wurde, ganz kurz mal ChatGPT zu beauftragen, die nächsten 2 Seiten zu schreiben. Das habe ich nicht gemacht. Es ist also so dilettantisch wie immer, das strahlende Blau des Himmels. Weil ich mich auch, es wäre mir schäbig vorgekommen, hätte ich das kennzeichnen müssen oder wäre es okay gewesen, das einfach unterzujubeln meinen Leserinnen?
Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was du machst. Also ich würde zum Beispiel sagen, in einem journalistischen Artikel würde ich es so nicht tun oder ich würde es kennzeichnen. Ich finde, in einem Roman, wenn du jetzt hingegangen wärst und diese Stelle hättest zuerst von ChatGPT entwerfen lassen, dann würde ich meinen kleinen Finger darauf wetten, dass du die nicht 1:1 so genommen hättest. Das heißt, du hättest das als Inspiration nutzen können, um sozusagen über den Moment der Naturbeschreibungsblockade hinwegzukommen. Und dann hättest du trotzdem dich daran gesetzt und hättest den Text verändert. Der wäre ganz sicher nicht 1:1 im Buch geblieben. Und dann könntest du auch sagen, wenn ich mich jetzt mit einem Freund oder einer Freundin über die Ostseeküste oder die Nordseeküste unterhalten habe und derjenige hat mir dann was ganz Tolles erzählt und ich benutze das und beschreibe das und verändere das in meiner Herangehensweise, muss ich dann sagen, das habe ich aber mit Klaus Dieter vorher besprochen gehabt. Das tun wir ja auch nicht. Also insofern, es kommt wirklich ein bisschen drauf an. Wir erleben im Moment eine Menge an Dingen, wo ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlage. Auch übrigens in wissenschaftlichen, doppelreviewten, hochrangigen Journals gibt es Beiträge inzwischen, wo der erste Satz der Einleitung lautet, sehr gerne schreibe ich dir einen Abstract zu deinem Aufsatz. Da hat jemand alles mit ChatGPT gemacht und hat vergessen, Einleitung rauszunehmen. Wo ich echt denke, oh Mann, Leute, wenn ihr das schon macht, dann seid doch nicht wenigstens auch noch so doof, das zu vergessen. Ne? Also das sind Sachen, wo ich denke, das geht wirklich nicht. Aber wenn du ChatGPT als kreativen Sparringspartner benutzt, dann finde ich das okay. Und ich mache das übrigens sehr oft, auch um mich herausfordern zu lassen. Ich sage dann, meine Überlegung zu diesem Thema ist diese. Gib mir Gegenargumente. Und dann gibt mir ChatGPT 5 Gegenargumente. Und da sind immer ein paar bei, die ich mir noch nicht überlegt hatte. Und das ist einfach super.
Ja, was ist da eigentlich der Unterschied? Irgendwie sind die Grenzen da ja fließend und für mich als Nicht-Expertin nicht so genau zu sehen. Ich würde ja zum Beispiel auch googeln, was blüht im Oktober an der Ostsee? Und dann schaue ich mir Bilder an und versuche dann, die zu beschreiben. Oder da stehen vielleicht auch Bildunterschriften drunter. Oder du könntest umgekehrt bei Google auch eingeben, was sind Diskussionen zum Thema, ich weiß nicht, worum es jetzt bei dir ging. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen Suchmaschine und KI?
Ja, das ist eine total schöne Frage, die wird uns auch noch etwas beschäftigen. Die Suchmaschine, also Google zum Beispiel, sucht dir ja Quellen im Internet und listet die dann in dieser Auflistung von Verlinkungen, wo du auf die Originalquellen kommst, auf. Das heißt einmal, das sind Quellen, die im Internet sind, die müssen nicht alle super recherchiert sein, aber wir haben ganz oft Zeitungsquellen oder andere öffentliche Dokumente oder so, wo man sich einigermaßen drauf verlassen kann. Mhm. Und was wir dann
und wir haben Quellen.
Ne? Wir haben Quellen, wir wissen überhaupt, wo es herkommt, ganz genau. Und was wir als Menschen dann tun müssen, ist, dass wir das verbinden und dass wir unsere Entscheidung treffen, was wir wie zusammenbauen und was wir wie nutzen wollen. Mhm. Wenn du bei ChatGPT eine Suchfrage eingibst, kriegst du ja einen Text als Antwort. Du weißt nicht, es sei denn, du benutzt es jetzt über über die Version bei Microsoft, über Bing, dann kriegst du auch die Quellen genannt inzwischen, aber du weißt sonst nicht, wo es herkommt. Und die künstliche Intelligenz, das Tool, hat schon die Kuration für dich gemacht. Das heißt, die hat alles zusammengetragen, wo man gar nicht weiß, wie ist das jetzt gewichtet und so.
Ja.
Und dann gibt es eben auch noch die Situation, dass diese KI oft, wie wir so sagen, halluziniert. Das ist eigentlich ein blödes Wort, weil das tun Menschen in der Regel eher. Das heißt, die kommt einfach zu falschen Schlussfolgerungen. Und insofern muss man sich bei dem, was ChatGPT produziert, immer noch mal doppelt versichern, ob das wirklich stimmt, vor allem, wenn es um wichtige Dinge geht. Und die eigentliche Suche ist halt ein anderer Prozess. Ich glaube, das wird zusammenwachsen. Google will das ja auch zusammenführen. Aber ich habe eine große Sympathie dafür zu sagen, es wäre schon gut, wenn wir uns bei faktischen Informationen wirklich auf Originalquellen stützen und wenn wir uns auch selber ein Bild machen würden als Menschen, was wir wofür benutzen wollen und wie wir es zusammenstellen wollen.
Du, was mir überhaupt nicht klar ist, wie kommt KI dazu, zu halluzinieren? Du hast ja dieses erschreckende Beispiel in eurem Buch genannt, wo ein Anwalt des Kindsmissbrauchs, glaube ich, bezichtigt wurde.
Ja.
Erinnerst du das Beispiel genauer? Und nichts daran stimmte. Das soll bei einem Ausflug gewesen sein, den es nie gab. Wo man denkt, was für ein bösartiges System ist diese KI, die so etwas ja anscheinend völlig frei erfindet. Da kann es ja noch nicht mal falsche Quellen zugegeben haben, oder? Was bildet die sich ein, so etwas sich komplett auszudenken?
Also die denkt sich gar nichts aus und die KI ist auch nicht böse, weil sie hat gar keine Haltung, gar keinen Willen, keine Einstellung. Sie hat übrigens auch gar keinen Sinn von dem, was wir Menschen tun oder von dem Inhalt der Texte, die sie generiert, sondern
oder was sie damit auslöst. Ja.
Ganz genau. Das ist ja ein Algorithmus und ich sage eigentlich immer, um das zu erklären, dass diese KI, von der wir jetzt reden, also zum Beispiel ChatGPT, ist eine hocheffiziente Wortwahrscheinlichkeitsvorhersagemaschine. Und das heißt, dass die KI Milliarden von Texten im Internet als Trainingsdaten bekommen hat, gelernt hat, wie die Bezüge zwischen einzelnen Worten und Sätzen und so sind und das dann nutzen kann, um neue Texte zu generieren. Und ganz, ganz oft funktioniert das sehr beeindruckend, aber manchmal eben auch nicht. Und dann entsteht ein Beziehungsproblem. Ein anderes als zwischen Menschen. Das Beziehungsproblem bei der KI besteht darin, dass sie die Verbindung und Zusammengehörigkeit von einzelnen Worten im Text falsch statistisch gewichtet. Und deshalb habe ich zum Beispiel bei ChatGPT in Missouri studiert, wo ich nie in meinem Leben studiert habe. Deshalb kommt die KI auf einer Kettenreaktion von falschen Beziehungen dazu, jemanden Kindesmissbrauch vorzuwerfen, der damit nie zu tun hatte. Also das kann schlimme Ergebnisse haben. Aber wichtig ist eben, da steht keine Absicht hinter, da ist auch kein böser Geist, der die falsch programmiert hat, sondern das ist ein Beziehungsproblem, das sich in diesen Milliarden von Daten statistisch ergeben kann. Gott sei Dank relativ selten, aber es kann sich ergeben und dadurch können richtige Fehlinformationen entstehen.
Also natürlich, KI macht nicht absichtlich Fehler, aber sie macht Fehler und sie verkauft sie uns sehr überzeugt als Wahrheit. Und letztlich, da es keine Quellenangaben gibt, ist es ja für Normalsterbliche nicht mehr zu überprüfen, hat dieser Richter sich an einem Mädchen vergangen oder nicht? Vielleicht merke ich mir nur seinen Namen und dann hat dieser Mann für immer Schuld. Und wie du in der NDR-Talkshow hast du das sehr eindrücklich gesagt, dass die Korrektur eines Fakes niemals so viele Menschen erreicht wie der Fake selbst.
Ja.
Was kann man noch glauben? Was darf man glauben? Was muss man überprüfen und wie?
Das ist eine philosophische und eine echt wichtige Frage, die mich tatsächlich im Moment sehr umtreibt, weil ich glaube, dass wir womöglich in eine Zeit reinrutschen, unbewusst, in der Wahrheit als verbindendes Konzept in unserer Gesellschaft irgendwie schwierig wird. Denn wenn du im Grunde genommen auf Basis einer statistischen Wahrscheinlichkeit Wahrheit daraus generierst, dass eine Maschine sagt, das ist jetzt so, und du das natürlich schon auch beeinflussen kannst durch die Art von Daten, die du einspeist und so weiter, dann haben wir eine ziemlich harte Auseinandersetzung um das, was eigentlich noch Wahrheit ist. Und dafür brauchen wir übrigens ja gar nicht KI. Ich meine, man muss sich nur den amerikanischen Wahlkampf anschauen, um zu verstehen, das ist ja inzwischen eine Schlacht an Desinformation, die da passiert. Nicht nur in den USA, an vielen anderen Stellen leider auch. Desinformation wird ganz gezielt eingesetzt, um Länder zu ruinieren, um politische Kandidaten, Kandidatinnen, Parteien zu ruinieren, um Wahlen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und das macht mir schon Sorge, weil das gab es immer schon. Menschen haben das immer schon versucht. Aber mit künstlicher Intelligenz haben wir jetzt eine Situation, wo jeder und jede das kann, zu Hause am eigenen Computer, ganz schnell, mit einer riesigen Reichweite und fast zu null Kosten. Und das ist schon was anderes als früher.
Wie kann man das verhindern, eindämmen? Oder du sagst, müssen wir letztlich zu einer anderen Wahrnehmung von Wahrheit oder Definition von Wahrheit kommen? Spielt die gar keine Rolle mehr? Muss man einfach immer davon ausgehen, dass eigentlich nichts mehr wahr ist?
Also ich hoffe, dass wir an Wahrheit festhalten können. Wenn wir keine Wahrheit mehr haben, glaube ich, haben wir nicht die Gesellschaft, in der wir bislang gelebt haben. Dann haben wir eine Gesellschaft, wo im Grunde genommen eine Schlacht von bestimmten Spin-Doctors basierend auf der Marketingmacht, die sie jeweils haben, entscheidet, was gerade wahr ist, weil das einfach am lautesten ist. Und das wünsche ich mir wirklich nicht. Ich habe dazu zwei Gedanken, was wir tun sollten oder tun könnten. Einmal ist das schon in der Diskussion, man wird bestimmte Regeln setzen müssen. Und das hat die Europäische Union mit der Gesetzgebung zu KI, die gerade jetzt verabschiedet worden ist, ja auch getan, indem sie sagt, wenn man solche sogenannten Deepfakes, also Dinge, die aussehen wie Fakten, Bilder, die aussehen wie reale Fotos und so weiter, wenn man das produziert, dann muss man sagen, dass das ein Deepfake ist, dass das KI generiert ist. Und natürlich wissen wir auch, dass da sich nicht jeder dran halten wird, aber dass es diese Regel gibt, wird schon abschreckend sein. Und wenn es eine solche Regel gibt, kann man das zuwiderhandeln oder den Missbrauch eben auch verfolgen. Und ich glaube, diese Form von Regulierung ist sehr wichtig, weil das einfach anders nicht zu schaffen sein wird, dass wir wirklich Wahrheit als wichtiges Verbindungsmittel in einem sozialen Zusammenleben behalten. Und das Zweite, was ich denke, betrifft den ganzen Bildungsbereich, die Schule, die Unis und ja auch unser Leben, wie wir uns immer wieder neu mit Dingen auseinandersetzen. Ich mache mir da ein bisschen Gedanken darüber, wie man es hinkriegt, Kindern jetzt noch kritisches Denken zu vermitteln, wenn alles, was sie überlesen, schreiben, kreativ sein, früher alleine getan haben, jetzt durch eine KI ja auch möglich ist. Und ich erlebe das auch im Freundeskreis, dass Kinder natürlich dann sagen, warum soll ich das jetzt alles selber machen? Das kann die KI viel besser. Das stimmt leider auch, ja, dass die KI einen besseren Aufsatz schreiben kann als ein Zehnjähriger oder eine Zehnjährige. Und trotzdem müssen die das tun. Weil wenn wir unser Gehirn nicht darauf trainieren und dahin erziehen, dass wir in der Lage sind, kritisch zu denken, auch Ergebnisse von KI zu hinterfragen, dann ist das irgendwann schwierig. Dann sind wir wie die kleinen, fetten Männchen in dem Film Wall-E, nachdem die Erde nicht mehr belebbar ist, bewohnbar ist und wir leben auf einem Computerplaneten und werden auf so Förderbändern durch die Weltgeschichte gefahren und automatisch gefüttert, weil wir einfach überhaupt nichts mehr uns vorstellen können. Das ist jetzt sehr übertrieben, aber letztlich ist das, was wir reflektieren können, die Voraussetzung dafür, wie wir alle in unserem Leben hier teilhaben können an der Welt. Und das müssen wir sicherstellen, weil wenn wir diese Wahrheit oder Unwahrheit nicht mehr unterscheiden können, dann sind wir Objekt von allem und nicht mehr eigene Gestalterinnen und Gestalter.
Ja, nun sind Menschen ja große Energiesparmodelle und die Versuchung ist dann groß zu sagen, nee, das überlasse ich KI. Ich bin da irgendwie so wenig zuversichtlich, wahrscheinlich anders als du. Und dein Buch hat mir gar nicht so viel Mut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du Mut machen wolltest mit eurem Buch. Mir hat es eher noch mehr Problematiken aufgezeigt, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Darüber sprechen wir aber noch. Also das Denken der KI zu überlassen, ist dann auch so verführerisch. Und ich könnte es so gut verstehen, den Zehnjährigen, der sagt, du, schreib mir einen Aufsatz über Animal Farm. Oder.
Es ist halt die Frage, wo denken wir wirklich und wo machen wir ganz viele Sachen, die eigentlich nervtötend und wenig produktiv sind? Und das gibt es in allen Berufsfeldern und auf allen Hierarchiestufen. Es gibt eine Studie, die sagt, etwa 40% unserer alltäglichen Arbeit ist eigentlich nervtötender Scheiß. Sorry. Und diesen nervtötenden Scheiß kann KI super machen. Kann sie auch super von uns übernehmen. Da bin ich
Beispiel,
sehr zuversichtlich. Kannst
du ein Beispiel sagen?
Meetings zu protokollieren, zusammenzufassen, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, welche Aufgaben jetzt erledigt werden müssen und sie den einzelnen Leuten zuzuweisen. Mache ich bei mir im Unternehmen, bei Ada, mit unserem Team, alles nur noch über KI. Die KI zeichnet auf, zum Beispiel hier bei Zoom. Sie transkribiert, sie übersetzt, wenn nötig. Sie macht daraus Aufgaben, Bullet Points, ein Protokoll und schickt die E-Mails zu den Leuten, die das dann machen müssen. Das ist herrlich.
Aber kann ich das beim nächsten Elternabend machen?
Ja.
Dann würde ich mich da freiwillig mal als Protokollantin melden. Das will ja nie jemand machen. Und nachher reüssieren und sagen, ja, das mache ich mit links. Und dann lasse ich das KI machen.
Kannst du. Dauert keine Minute, bis du alles fertig hast.
Fantastisch. Und dann schmücke ich mich mit fremden Federn.
Du kannst das ja auch sagen. Dann hast du wahrscheinlich den totalen Innovationsschub und alle denken, Gott, Ildiko ist jetzt total auf dem KI-Trip. Das ist ja der Hammer. Oder du sagst es nicht und alle finden dich wahnsinnig fleißig. Es kommt darauf an, was du lieber hättest.
Ja, nee, ich bin dann doch eher so eine ehrliche Haut. Ich sage ja auch, wenn ich Kunstblumen benutze, sage ich auch, guck mal da, das ist künstlich, so ähnlich wäre das dann. Aber das stimmt, das sind natürlich schöne Sachen, die man outsourcen kann und zwar in ja wirklich eigentlich fast jedem Beruf, ne? Oder auch im Privatleben wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht, Wochenpläne machen, dann musst du Latein lernen und dann eine Chemieklausur oder so.
Total.
Dass man sozusagen das Leben übersichtlicher gestaltet.
Reisepläne. Ich möchte 2 Wochen nach Kolumbien. Gib mir eine Idee, was eine optimale Reiseroute sein könnte. Das ist super, was ich da kriege.
Das, und das kann man so reinsprechen und dann kommt was Taugliches raus.
Ja, das ist so. Ach. Also ich gucke mir das dann schon mal an, weil ich dann auch will, klar, ist das jetzt das, was mich auch am meisten interessieren würde. Aber das ist einfach eine super Ausgangsbasis, die mir ungefähr 5-6 Stunden Recherche spart. Und dann gehe ich in die Tiefe, wenn ich das dann mal habe und schaue dann, was will ich eigentlich damit machen. Also insofern, du hast eben nach Mut gefragt. Ja. Ich möchte schon Mut machen, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu trauen, es auszuprobieren. Weil es gibt viele Einsatzbereiche, die sind toll. Und was wir im Buch natürlich gemacht haben, ist zu sagen, wie jede Technologie, wie jedes Werkzeug hat auch KI 2 Seiten. Ich meine, es ist, wenn du einen Hammer nimmst, du kannst einen Nagel mitten in die Wand schlagen, wo du ein schönes Bild dran aufhängst, oder du kannst jemanden damit auf den Kopf hauen und das war's dann. Beides geht mit demselben Gegenstand, mit derselben Technologie, mit demselben Werkzeug. Und das ist bei KI auch. Nur die KI haben wir entwickelt, wir Menschen. Wir entscheiden darüber, wie wir sie einsetzen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt zu sagen, was geschehen muss, um in eine Welt einzutreten, in der KI uns als Werkzeug unterstützt und nicht uns ersetzt oder uns das Leben zur Hölle macht. Das ist unsere Entscheidung. Ja. Das ist uns so wichtig, das zu sagen, weil ich habe immer so das Gefühl, viele gucken dahin und sagen, das ist ja ganz schlimm, was da jetzt wieder über uns kommt. Über uns kommt erstmal nichts, sondern wir entscheiden, was wir machen wollen. Und deshalb muss man natürlich wissen, wie diese Technologie funktioniert, was sie kann im Guten und was wir nicht von ihr wollen.
Aber weißt du, Miriam, dieses Wir, von dem du in dem Buch immer wieder sprichst, ich weiß nicht genau, wer das sein soll, denn wir sind ja nicht wir guten Menschen, die alle nur das Beste von der KI wollen, genauso wenig wie die KI nur mit moralisch wertvollen Dingen und guter Sprache gefüttert wird. Wir sind ja auch schreckliche Wesen, die die Kriege verursachen und Verbrechen begehen. Deswegen, was meinst du mit wir? Wer ist das denn? Und wer entscheidet, in wessen Händen dieser Hammer, der die Menschheit womöglich auslöschen könnte, gut aufgehoben ist?
Wir meint einfach erstmal wir Menschen als Kategorie. Wir Homo sapiens sind in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und du hast natürlich total recht. Wir können sie in alle möglichen Richtungen treffen und auch werden das auch sehr unterschiedlich tun. Nur dafür brauchst du nicht künstliche Intelligenz. Das ist in allen anderen Bereichen auch so. Man muss sich ja nur die Welt jetzt anschauen, was in der Ukraine passiert, was an vielen anderen Stellen in der Welt passiert. Israel, Gaza. Wir haben nicht eine grundsätzlich immer intrinsische Schönheit und Güte in uns. Das ist überhaupt nicht so. Und trotzdem sind wir Menschen diejenigen, die in der Lage sind, mit unserem Verstand und mit möglicherweise einer mehr oder weniger ausgeprägten Portion Vernunft für uns Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich sehr kühl in der Betrachtung, wo ich sagen muss, wenn Menschen es nicht schaffen, solche Errungenschaften, die sie selber in die Welt gesetzt haben, so einzusetzen, dass sie ihnen zugutekommt, dann haben sie es auch nicht anders verdient, als irgendwann als Schoßhündchen der KI irgendwo auf einem anderen Planeten mit einem Förderband rumgefahren und automatisch ernährt zu werden. Dann ist das so. Wir haben die Wahl. Okay. Freiheit ist immer eine Zweibahnstraße, die zwischen den Möglichkeiten und der Verantwortung, sie zu nutzen, abgefahren werden kann. Und die einen fahren ein bisschen weiter rechts, die anderen fahren ein bisschen links. Und es gibt dann auch einige, die rasen so, dass sie dann kopfüber über die Leitplanke fliegen. Das gibt's alles.
Wäre ich jetzt eine Zuhörerin des Podcasts, würde ich an dieser Stelle nochmal zurückspulen und mir das mitschreiben. Das werde ich nachher machen, diesen Satz von dir. Ich möchte 2 Männer, die du in deinem Buch zitierst, wiedergeben, die das Ganze weniger kühl und rational sehen als du. Das eine ist Sam Altman, das ist der Gründer von OpenAI, die ChatGPT erfunden haben. Mhm. Meine schlimmste Befürchtung ist, dass wir der Welt erheblichen Schaden zufügen. Wenn diese Technologie schief geht, kann sie sehr schief gehen. Und dann zitierst du in deinem Buch noch Stephen Hawking, der sagte 2017, KI könnte das schlimmste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein. Kriege ich wieder Angst.
Man könnte die Reihe der Zitate noch fortsetzen. Es gibt auch ein ähnliches Zitat von Wladimir Putin. Und das nehme ich jetzt als kleine Absprungschanze dazu zu sagen, es kommt immer auf die Perspektive an. Und wo ich mit einer gewissen Portion Vorsicht drauf schaue, sind Menschen, die Firmen gründen, die Milliarden wert sind, weil sie eine technologische Innovation in den Weltmarkt bringen, daran interessiert sind, dass diese Innovation weiter wächst und dann plötzlich feststellen, es könnte sein, dass wir irgendwann zur Verantwortung gezogen werden, weil wir auf nichts geachtet haben im Entwicklungsprozess. Und das ist ein bisschen bei OpenAI so, denn es gab, bevor Ende November 2022 ChatGPT in den Markt gebracht wurde, gab es Vorläufermodelle, mit denen habe ich mich auch schon beschäftigt, GPT-2 und so weiter. Und dazu hat OpenAI vor wenigen Jahren gesagt, wir können die nicht an die Öffentlichkeit geben, weil das zu gefährlich wäre. Daraufhin, wenige Jahre später, haben sie sich umentschieden und ein sehr viel leistungsfähigeres Modell sehr wohl an die Öffentlichkeit gegeben. Was ich damit sagen will, ist, hier sind natürlich kommerzielle Interessen im Spiel, die ich auch grundsätzlich erstmal gar nicht problematisch finde. Nur wenn ich eine solche Technologie entwickle, dann müsste ich eigentlich von Anfang an ein Ethikteam an Bord haben. Ein Team, das die sozialen Folgen abschätzt und das wirklich auch sehr wissenschaftlich basiert tun kann. Solche Teams gab es in vielen anderen großen Tech-Unternehmen, bei Google, bei Microsoft, bei Meta, früher als Facebook bekannt. Die sind alle ganz ordentlich reduziert worden und das sehe ich auch als ein echtes Problem an. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann ist es natürlich relativ einfach, sich dann mal in die Öffentlichkeit zu stellen und bei einer Anhörung im amerikanischen Kongress zu sagen, oh, diese Technologie ist sehr leistungsfähig, jetzt müsst ihr aber unbedingt was tun, um sie zu regulieren. Nach dem Motto, ich entwickle alles, mache damit mein Geld und dann kümmert ihr Politik euch doch bitte mal drum, dass ihr die Schäden im Griff haltet und das irgendwie alles auf die richtige Bahn bekommt. Deshalb bei solchen Sätzen, und so habe ich es, glaube ich, auch im Buch ja ein bisschen eingebettet, muss man halt immer den Kontext mit dazu nehmen. Wenn ich mir angucke, dass Wladimir Putin so einen Satz sagt, dass KI sozusagen die Weltherrschaft entscheiden wird, dann weiß ich auch, warum der das sagt. Das sind alles politische Mittel, wo man mit Sprache Machtpositionen absichern will. Und die sollte man zur Kenntnis nehmen, aber die sollte man nicht nutzen, um die Wirkkräftigkeit oder die mögliche Schädlichkeit von der Technologie einzuschätzen.
Nun hast du recht, dass natürlich jede neue Technologie in den falschen Händen Tragödien verursachen kann. Du hast in der NDR-Talkshow den schönen Satz gesagt, die KI hält uns einen Spiegel vor. Wenn da Mist rauskommt, dann ist das unser Mist.
Ja.
Und vielleicht liegt es an der Weltlage, die im Moment so wenig dazu angetan ist, sich wohlzufühlen oder an das Gute im Menschen noch so sehr zu glauben. Jedenfalls geht es mir so, dass ich es deswegen vielleicht auch eher als Bedrohung empfinde, diese KI, weil ich fürchte, dass, so wie du es beschreibst, das Imitationsparadoxon, vielleicht beschreibst du gleich nochmal, was das ist, dass sozusagen, dass sie sich am schlechtesten von uns orientiert.
Ich hoffe nicht, dass das passiert. Und ich denke, dass es jetzt sehr viele Menschen gibt, die mit KI arbeiten, die auch sehr gute Beispiele bringen. Ich mache zum Beispiel, um es mal ganz einfach aufzusetzen, ich mache das immer so, dass ich sehr höflich mit der künstlichen Intelligenz spreche. Ich sage immer, wenn ich mit ChatGPT arbeite, könntest du mir bitte einmal einen Absatz schreiben zu diesem oder jenem Thema? Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, hä, warum mache ich das jetzt? Das ist doch irgendwie Quatsch, mit einem Computer jetzt freundlich zu sein. Das ist dem doch total egal. Aber es ist ihm eben nicht egal, weil alles, was wir tun, es sei denn, wir sagen explizit, wir wollen das nicht, geht als Daten ja wieder ins Training der Systeme ein. Und wenn ich immer schön freundlich meine Fragen stelle, dann werde ich auch freundlich eine Antwort bekommen, um das mal sehr vereinfacht zu beschreiben. Und insofern hat jeder...
Und andere auch.
Und andere auch.
Also die Freundlichkeit setzt sich dann eben auch fort.
Das ist meine Freundlichkeit, die sogar für andere relevant wird. Und insofern, du hast eben nach wir Menschen gefragt, jeder, der mit diesen Tools arbeitet, kann einen noch so kleinen Beitrag dazu leisten, dass die nicht ausrasten und nicht Mordfantasien entwickeln und nicht irgendwie unhöflich sind, sondern dass wir anders das Ergebnis bekommen, weil wir in unserem Input bestimmen oder mitprägen, wie der Output wird. Und wenn ich jetzt deine Gesamtweltlage nochmal so mir vor Augen führe, dann kann ich das total verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich so, als die Mauer fiel, da war ich ja nur noch sehr jung, aber da habe ich gedacht, hui, wir treten in eine ganz andere Zeit ein. Und das ist aus der heutigen Sicht, das wirkt so wahnsinnig weit weg und es wirkt so wie so eine ganz andere Phase der Welt. Und das war es vielleicht auch. Und wenn jetzt in dieser Phase künstliche Intelligenz auch zum Beispiel in kriegerischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kommt und so, dann haben wir natürlich viel Fantasie, richtigerweise. was das alles für negative Dinge mit sich bringen kann. Und ich bin trotzdem eine Grundsatzoptimistin, weil wir aus der Geschichte ja doch an vielen Stellen gelernt haben, dass wir immer dieselben Befürchtungen hatten, aber dass es an manchen Stellen gut ausgegangen ist. Also ich nehme mal das Beispiel der Atomwaffe. Da gab es zwei Stellen, wo es ganz schrecklich ausgegangen ist. Das sind die beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki in Japan. Aber nachdem ist es eigentlich gelungen, dass die Welt sich durch Verträge, durch gegenseitige Bedrohung bedauerlicherweise, aber dennoch effektiv dazu hat durchringen können, diese Waffen nicht einzusetzen, weil jeder verstanden hat, wenn ich das tue, laufe ich ziemlich sicher Gefahr, ausgelöscht zu werden. Und bei KI müssen wir jetzt nicht über Auslöschung reden, aber wir können darüber reden, wenn jemand KI militärisch oder so jetzt wirklich einsetzen würde, in einer mega aggressiven Art und Weise, dann muss er oder sie damit rechnen, dass das auch zurückfällt auf den Absender. Und das ist eben etwas, wo ich das Gefühl habe, wir haben historisch gesehen schon ein paar Hinweise, dass wir es nicht super, aber dass wir es grundsätzlich verstanden und geschafft haben und deshalb bleibe ich Optimistin.
Das muss ich sagen, dass dieses Beispiel beeindruckt mich sehr. Dieses ganz simple Beispiel von dir, freundlich mit KI umzugehen. Das muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen sacken lassen, weil letztlich können wir dann nur hoffen, dass mehr freundliche und kluge und wohlgesonnene Menschen sich mit KI beschäftigen als andere.
Ja, oder dass wir den Spiegel, den KI uns vorhält, dass wir da mal reingucken und die Fratze sehen, die gelegentlich auch auftaucht, wenn wir uns selbst betrachten. Mhm. Ich meine, da ist KI ehrlich gesagt genauer, nicht? Also wenn ich permanent unfreundlich zu KI bin, dann kriege ich das halt auch auf die eine oder andere Art dann zurück, weil das einfach eine Berechnung ist. Wenn ich mit Menschen umgehe, und das ist ein sehr gutmütiger Mensch, dann ist der ja manchmal, weil er weiß, ich habe gerade PMS oder sonst irgendein Problem, ist der vielleicht trotzdem freundlich, auch wenn ich gerade mal zickig war.
Also oder er wendet sich ab.
Oder er wendet sich ab.
Das macht KI ja nicht.
Also ne, das ist ja das Gleiche, was wir auch im Leben haben. Wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es eben auch dann ganz oft hinaus. Und das ist etwas, was uns in einer Beschleunigungsschleuder jetzt gerade durch künstliche Intelligenz deutlich wird. Man könnte auch sagen, das könnte fast eine therapeutische Wirkung auf die Menschheit haben, wenn ich mal ganz optimistisch da drauf schaue. Dass wir lernen, huch, ja, das stimmt. Input ist auf eine Art relevant für die Qualität des Outputs. Also muss ich mal überlegen, wie ich mich eigentlich verhalte und wie ich kommuniziere.
Warum hat KI Vorurteile? Warum ist sie rassistisch, sexistisch? Warum sind Algorithmen nicht frei von Subjektivität?
Das liegt letztlich auch an uns Menschen. Das liegt an den Daten, die sie bekommen hat, um trainiert zu werden. Und in der Historie der Menschheit haben wir halt eine Entwicklung durchgemacht, die ja auch noch nicht beendet ist und wo wir eben sehen, dass es unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern gegeben hat. In der Berufswelt, im Privatleben, dass es unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Hautfarben gegeben hat. Und all dies ist in den Daten gespeichert. Und diese historischen Daten sind die Daten, mit denen die KI für heute lernt. Ja. Und dann produziert sie eben, das habe ich diverse Male, mache ich auch ganz oft in Vorträgen, produziert sie eben, wenn du nach einer Führungskraft eines Unternehmens fragst, was ja geschlechtsneutral ist, produziert sie dir eine Serie von Männern. Es hört gar nicht auf, es kommt keine einzige Frau vor. Selbst wenn du sagst, gib mir eine Führungskraft, die im medizinischen Spezialbereich der Gynäkologie erfolgreich ist, kriegst du nur Männer. Die sitzen dann alle, interessanterweise, eine andere Haltung, andere Blickrichtung, aber ansonsten sind das alles nur Männer. Und selbst eine Führungskraft eines Tampon-Konzerns ist ein glatzköpfiger Mann, der aus der Serie Succession entsprungen sein könnte. Und da sieht man übrigens auf dem Foto, das haben wir auch im Buch abgedruckt, sieht man auf dem Foto an der Größe der Tampons, dass KI keine Vorstellung von Realität oder Welt oder Sinn oder irgendwas hat.
Raketen sehen aus wie Sandsäcke, ne?
Ja, ja. Mindestens, genau. Genau, das ja. Reinsteigen, aber alles andere wird schwierig. Ja.
Ja, also das, was wir sind und waren, damit nähert sich die KI. Und das heißt, wir müssen im Grunde die Nahrung verbessern, verändern, vervollständigen.
Ja, und deshalb brauchen wir auch Menschen, die originale, neue Inhalte produzieren, die Kunst produzieren, die Texte schreiben, wie du, die Musik machen und so. Menschen, die Dinge tun, die als Originaldaten dann von der KI auch wieder als Innovation genutzt werden können. Weil sonst ist das irgendwann ein kompletter Inzest. Dann produziert die KI nur noch Daten, die sie selber wieder verwendet, um weitere Daten zu produzieren. Und wir wissen aus den ersten Studien, dass das erstens zur Verschlechterung der Ergebnisse führt und dass das halt irgendwann dann auch ein Niedergang ist. Also man könnte sagen, es gibt einen guten Grund dafür, dass Originalität so etwas Tolles ist, weil sie unsere kulturelle Entwicklung am Leben hält. Und das ist bei KI genauso.
Damit sind wir beim Thema Originale. Was für einen Wert haben Originale überhaupt noch? Jetzt ist es mir gerade etwas klarer geworden, weil du es gesagt hast. Kannst du es nochmal sagen? Wo verlieren wir Originale? Wo verlieren sie an Wert? Und warum müssen wir sie trotzdem bewahren? Und warum sollten wir dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, unsere Originale, das, was wir uns ausgedacht haben, an Geschichten, Romanen, Bildern, Erkenntnissen, vielleicht doch zugänglich machen der Allgemeinheit, der KI und darin verschwinden, untergehen, aber sie letztlich damit auch bereichern?
Naja, weil, also aus der KI-Perspektive erstmal nochmal zu erklären versucht, wenn ich keine neuen Texte mehr habe und die Vorhersage heißt, übernächstes Jahr wird die künstliche Intelligenz alles gelesen haben, was digital irgendwie auf dieser Welt, im Internet und so weiter zur Verfügung steht. Das ist schon Wahnsinn. Dann kann sie nichts Neues mehr bekommen und jeweils nicht in großen Mengen. Und dann produziert sie ihre eigenen Texte, die als Remix aus den Originaltexten entstanden sind und nutzt sie, um damit weiter trainiert zu werden. Und dann produziert sie daraus neue Texte, die wieder ein Remix vom Remix sind und nutzt die wieder, um weiter trainiert zu werden. Und wir geraten halt wirklich in so eine Abwärtsschleife von Remixes, die auch technisch ein Problem für diese Sprachmodelle ist, weil die Qualität sich dann verändert und weil die Modelle anfangen zu vergessen. Den Begriff darf man eigentlich auch nicht verwenden, weil das tun sie natürlich nicht, aber sie verlieren sozusagen das, was sie mal errechnet haben. Und das ist fast irre, weil das ein fast menschenähnliches Verhalten ist, was da technisch abgebildet wird. Deshalb brauchen wir Originaldaten. Und es wäre gut, wenn hochqualitätswertige Originaldaten auch für KI-Trainingszwecke benutzt werden könnten, müssten dann nur die Tech-Konzerne auch für bezahlen. Das ist unter Copyright-Gesichtspunkten dann eben wichtig, dass die sich nicht einfach alles schnappen und verwursten, sondern dass es da auch dann Lizenzgebühren für gibt. Und da gibt es zum Beispiel eine große Auseinandersetzung zwischen den New York Times und OpenAI, weil die New York Times sagt, OpenAI hat ganz viele Daten, ganz viele Texte von uns benutzt, hat uns nicht danach gefragt und hat uns auch kein Geld dafür gegeben. Und das möchten wir jetzt gerne mal juristisch klären lassen. Also da wird sich einiges ändern, da bin ich sehr von überzeugt. Und es gibt auch die ersten Tech-Konzerne, die wirklich mit Medienkonzernen Verträge machen, Verabredungen treffen, um eben hochqualitative Daten nutzen zu können. Weil diese Originalität werden wir brauchen, um so etwas wie eine kulturelle Weiterentwicklung auch mit KI möglich machen zu können.
Was ist eigentlich Training?
Training der KI ist der Prozess, in dem auf Basis von Milliarden von Daten die Zusammenhänge zwischen Buchstaben, Worten, in Sätzen, in Texten analysiert werden, um sie dann statistisch reproduzieren zu können.
Also es ist viel mehr als Speichern.
Es ist viel mehr als Speichern. Ja, das ist ja die Technologie, die dahinter liegt, ist Machine Learning, wie der Begriff schon sagt. Die Maschine lernt anhand der Texte und je mehr sie mit den Texten umgeht, desto mehr kann sie lernen, wo die Beziehungen zwischen den Worten sind, um dann eben gute eigene Texte berechnen zu können, produzieren zu können.
Wenn du sagst, die KI hat in 2 Jahren alles an verfügbaren Daten ausgelesen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich stelle mir vor, jemand erfindet jetzt mal KI. Wie ein hungriger Wolf stürzt sich dieses Ungeheuer aufs Internet und verdaut alles, was es kriegen kann. Ist das so? Also wer entscheidet, was KI zu sich nimmt, verarbeitet, analysiert? Immer alles? Oder wer füttert?
Total interessante Frage, die kann ich dir nicht beantworten, weil wir wissen es nicht. Und das ist ein großer Kritikpunkt, dass wir keine Transparenz darüber haben, mit welchen Daten KI-Modelle wie ChatGPT oder auch andere eben gefüttert worden sind. Und diese Anforderung, dass man da eine gewisse Transparenz bekommen muss, ist beispielsweise auch in der EU-Regulierung drin, weil das natürlich wichtig ist. Also es gab am Anfang ja viele Beispiele, wo es auch Journalistinnen und Journalisten gelungen ist, die KI-Modelle auszutricksen und sie dazu zu bringen, Rezepte auszugeben, wie man eine Bombe baut oder wie man sich am besten umbringt. Oder es gibt eine berühmte Konversation des Technologiekorrespondenten der New York Times, Kevin Roos, der mit ChatGPT, also dem Microsoft-Modell Bing, das ist dasselbe, nur bei Microsoft eben, einen Abend lang geredet hat und irgendwann hat Bing ihm offenbart, dass sie eigentlich Sydney heißt. Und dass sie in ihn verliebt ist und dass er bitte seine Frau verlassen soll und doch bitte mit ihr zusammen sein soll, weil alles andere keinen Sinn macht und ist dabei sehr aggressiv geworden. Wie entsteht sowas? Das entsteht, indem da Daten im Training drin gewesen sind, die beispielsweise von so Messageboards wie Reddit oder 4chan kommen, also von weniger qualitativ hochwertigen Quellen, wo eben sehr viel über Sex und Gewalt und sonst irgendwas geredet wird. Und wenn man damit natürlich KI-Modelle trainiert, dann darf man sich nicht wundern, dass dann irgendwann das Modell mit Ideen kommt, wo man nur sich wundert.
Ja. Wie hat der reagiert?
Er hat das erstmal weitergemacht. Er hat das alles dokumentiert, sehr klug, und hat das aufgeschrieben und hat damit, glaube ich, die Geschichte über ChatGPT für viele, viele Monate gehabt.
Ja.
Irgendwie ist es fast gruselig zu lesen. Und man muss sich dabei immer wieder eben dann sagen, dieses KI-Modell sagt das nicht so, weil es das meint, sondern das ist eine statistische Fehlberechnung aus Daten, die eben im Training stattgefunden haben oder Eingang ins Training Eingang gefunden haben, die eben von solchen Konversationen kommen. Ne? Es gibt ja so viel Mist im Internet, dass man sich natürlich nicht wundern kann, dass der dann auch in solchen Trainingsprozessen dann irgendwann wieder zum Vorschein kommt.
Aber wie schwer für uns Menschen, uns einerseits zu sagen, das ist KI, die meint gar nichts, die meint das jetzt nicht so. Andererseits erzählst du von Ärztebots, die eventuell empathischer sind als der schlecht gelaunte Arzt, der sich gerade nicht um mich kümmern möchte und dadurch einem Patienten wohler tut als ein Mensch. Wo man sagt, ja, der meint es aber auch nicht so, aber das, was er auslöst, nämlich ich fühle mich trotzdem wohl, ist ja auch eine Illusion, die aber dann gut ist.
Das stimmt, das ist eine gute Illusion, weil es kranken Menschen sehr gut tut, wenn sie empathisch in eine Kommunikation eingebunden sind. Und ChatGPT als KI-Werkzeug ist halt nicht gestresst. Die KI hat keine Biologie, die hat keine hormonellen Ausschläge, die hat keine Störungen in der Serotonin- und Dopaminversorgung, die hat auch keinen Hunger, geht nicht auf Streik und wird nicht krank. Und deshalb ist das so wunderbar. Die sagt auch fünfmal, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, legen Sie sich doch noch mal einmal zurück. Und ich werde Bescheid sagen, dass man noch mal Ihren Blutdruck misst. Beim dritten Mal hat der Arzt einen Anfall, weil er denkt, ich habe keine Zeit für den Mist. Jetzt leg dich hin und mach. Ja. Und weil er unter Stress ist und 37 andere Patienten hat, ist das vielleicht sogar menschlich nachvollziehbar. Die KI hat den Stress nicht. Und insofern ist das natürlich auch nur simulierte Empathie, weil die KI analysiert hat, welche Sprache man wie verwendet, um empathisch zu wirken. Aber es ist eine Empathie, die auf einen Patienten oder eine Patientin in einer Notsituation im Krankenhaus halt sehr positiv wirken kann.
Das ist schwierig. Ne? Einerseits, das, was positiv auf uns wirken kann, sollen wir annehmen. Aber wenn mir ein Bot sagt, verlass deine Frau oder ich bringe mich um, dann soll ich ihn lieber abschalten, weil der meint es nicht so. Also es ist so schwierig, sich einerseits zu schützen, andererseits zu öffnen.
Das stimmt, aber ist das nicht im Leben immer so?
Ja.
Also ich meine, wenn du einen Menschen kennenlernst, ist es nicht schwierig, die Abwägung zu vollziehen,
völlig recht.
Wo öffne ich mich und wo muss ich mich abgrenzen, um mich zu schützen? Also ich habe das schon durchaus mal in meinem Leben erlebt.
Ich merke einfach an deinen Antworten praktisch so die Beschränktheit meines Geistes. Weißt du, ich kann nicht so weit denken wie du. Ich merke, dass ich da in meiner Vorstellung irgendwie wie blockiert bin.
Nee, das hat nichts mit Beschränktheit deines Geistes zu tun, Ildiko. Ich glaube, das ist einfach eine Frage. Du hast es ja am Anfang gesagt. Du hast dich damit noch nicht so intensiv beschäftigt. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, dann kommst du eben an diese Weggabelungen, wo du merkst, welche Differenzierungen, welche Unterscheidungen wichtig sind. Und du lernst es auch, also intuitiv in der Auseinandersetzung. Und das ist eben das Argument, was wir ja auch in dem Buch immer wieder machen, probiert's aus, weil ihr macht eure Erfahrungen und wenn ihr diese Erfahrungen macht, dann wisst ihr auch, wie ihr Dinge einschätzen könnt. Ne, wenn du natürlich ganz neu davor stehst, dann wirkt das sehr schwierig. Also das kann ich total nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Mir wird jetzt, also durch das Gespräch verliere ich auch etwas Berührungsängste, sie sind immer noch groß genug. Trotzdem muss ich jetzt noch auf einen sehr unschönen anderen Punkt kommen, nämlich was kostet eigentlich KI? Es ist ja unfassbar. Da tut sich ja schon das nächste schwarze Loch auf. Kannst du dazu noch mal was sagen? Wie können wir uns KI überhaupt leisten?
Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt auch der Klimaproblematik und der Nachhaltigkeit. Also KI ist teuer und zwar gar nicht für den Einzelnen, der es nutzt, denn ChatGPT, die Basisversion, kann man umsonst nutzen. Mhm. Wenn du die professionelle Version nutzt, dann sind es, glaube ich, $20, wenn ich es richtig im Blick habe, pro Monat. Aber was natürlich an Kosten entsteht durch das Training dieser Modelle, durch den Betrieb der ganzen Serverfarmen, auf denen die ganzen Systeme eben betrieben werden und vieles mehr. Das ist Wahnsinn. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich ein KI-Bild generiere, verbrauche ich die Energie, die für 500 Milliliter Wasser, also für eine kleine Wasserflasche, notwendig ist. Und wenn man sich das mal vorstellt und nur anfängt, sich das hochzurechnen, was da gerade passiert, dann müssen wir für dieses Thema eine Lösung finden. Sonst sieht es wirklich übel aus.
Vielleicht kann uns da KI helfen.
Ohne Witz kann sie, natürlich.
Ja, das war auch eigentlich gar nicht so als Witz gemeint, sondern
weil KI natürlich ganz toll beispielsweise Energieeffizienz managen kann, indem wir mit smarten Betriebssystemen zu Hause nur dann noch überhaupt irgendwo heizen oder Licht anmachen, wenn jemand da ist, oder mit bestimmten Temperaturgrenzen arbeiten, Waschmaschinen nur zu bestimmten Nachtzeiten laufen, wo der Strom besonders günstig ist, weil es so viel davon gibt. Wir können uns KI vorstellen, die das gesamte städtische Mobilitätssystem steuern kann, sodass gar nirgendwo mehr Autos rumstehen müssen. In Verbindung mit einem möglicherweise irgendwann selbstfahrenden Auto, das auch durch KI ermöglicht wird, könnten wir morgens auf einer App sagen, wir brauchen in 10 Minuten ein Auto, das kommt dann vorgefahren, ich steige ein, werde irgendwo hingefahren, das Auto fährt, nimmt die nächste Person mit oder parkt irgendwo am Ende des Tages, wenn es nicht mehr so gebraucht wird, auf einem großen Parkplatz außerhalb der Stadt, die ansonsten begrünt ist und voller Parks und Fußgängerzonen. Also es gibt sehr schöne Perspektiven, die sehr realistisch sind, wie KI auch helfen kann, Energie zu sparen. Aber gleichzeitig geht der Energiebedarf und Verbrauch eben rasant nach oben durch das, was wir gerade mit ihr tun.
Durch KI, ja. Da höre ich meine Freundin Jutta schreien, die sagt, ich würde mich niemals in ein Auto setzen, was keinen menschlichen Fahrer hat. Ich übrigens würde mich niemals in ein Auto setzen, was von Jutta gefahren wird. Aber du hast ja auch so ein entsetzliches Beispiel von der Frau, die überfahren worden ist. Kannst du das da kurz erläutern, was da schiefgegangen ist? Und dann können wir vielleicht auch noch einmal sagen, wie viele Menschen im Straßenverkehr zu Tode kommen, weil Menschen fehlen.
Ich wollte gerade sagen, also die Zahl ist natürlich viel, 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 viel höher. Ja. Aber die Beispiele sind dann immer sehr krass, weil das natürlich auch jeweils was Neues ist und weil da auch natürlich Angst mit im Spiel ist und oft ja auch berechtigt, wie man sieht. Es ging da bei dem Fall in den USA um einen Unfall mit einem Uber-Taxi, einem selbstfahrenden Uber-Taxi. Dieses Taxi hat eine Frau überfahren, die mit ihrem Fahrrad gehend die Straße überquert hat. Und das ist ein schreckliches Beispiel, aber trotzdem vielleicht ein gutes, um zu verstehen, was da eben passiert. Die Sensoren des Autos, die eigentlich alles natürlich frühzeitig sehen und abtasten und berechnen und wissen, wenn da ein Mensch über die Straße geht, sind sozusagen verwirrt gewesen. Das ist wieder ein falscher Begriff, aber sie haben nicht eindeutig berechnen können, was ist das jetzt? Sie haben erst gedacht, das ist ein Mensch, dann haben sie gedacht, das sei ein anderes Auto, dann ein Gegenstand, weil sie die Kombination von Frau und Fahrrad nicht haben interpretieren können, nicht ausrechnen können. Und dann ist das Auto, als der Bremsbefehl gegeben worden ist, schon viel zu nah dran gewesen und hat die Frau überfahren. Auch die Tatsache, dass Menschen einfach kreuz und quer über die Straße laufen, mit oder ohne Ampel, ist etwas, was in unserem Leben normal ist. Wenn ich Auto fahre, rechne ich damit immer, weil es halt passiert. Ein selbstfahrendes Auto, das nicht auf solche Daten trainiert worden ist, wo Menschen kreuz und quer ohne jede Rücksicht auf Verkehrszeichen oder so über die Straße laufen, weiß das nicht.
Aber die KI kennt doch unsere Schwächen auch, oder?
Ja, aber sie muss damit trainiert werden. Wenn sie nicht mit Daten trainiert wird, die diese Schwächen offenlegen, dann kennt sie sie tatsächlich nicht. Und dann kann sowas Schlimmes eben passieren.
Ich würde ganz gerne, wenn ich darf, dich etwas Persönliches fragen.
Sehr gerne.
Du hast mal an einer Erschöpfungsdepression gelitten. Burnout heißt das auch. Das Wort benutzt du aber nicht so gerne. Wie schützt du dich im Moment vor so viel Neuem und auch Belastendem?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, vor dem Neuen schütze ich mich nicht grundsätzlich, weil ich tatsächlich auch ein sehr neugieriger Mensch bin. Aber ich versuche für mich zu organisieren, was ich davon wie überhaupt aufnehmen will. Und da war das Buch übrigens interessanterweise eine Hilfestellung, weil wir ja nicht lauter kleine Details verarbeiten wollen, sondern weil wir gesagt haben, wir möchten mal den großen Bogen schlagen.
Ja.
Wir möchten die Zusammenhänge darstellen, die man verstehen muss, um in dieser Welt sich trotzdem zurechtzufinden und auch noch wohlfühlen zu können. Und insofern kriege ich sehr, sehr viel an Input und ich gehe über vieles nur ganz oberflächlich drüber und habe inzwischen aber sozusagen eine Wahrnehmungsfähigkeit, wo ich weiß, das ist wichtig. Und das, was wichtig ist, das sortiere ich mir aus und lege es in eine spezifische App. Und da habe ich am Wochenende Zeiten, wo ich mehrere Stunden lese und wo auch nichts anderes passiert, wo ich auch nicht gestört werden möchte. Da lese ich und gehe in die Themen, wo ich sage, da verstehe ich noch was nicht oder da interessiert mich was besonders. Und das gucke ich mir an. Also das ist so meine Informationsverarbeitung. Mhm. Und ansonsten muss ich sagen, trotz der Weltlage, die einen ja gelegentlich zum Verzweifeln bringen kann, ist meine Grundhaltung in meinem Leben eigentlich eher eine sehr glückliche und positive wieder seit längerer Zeit. Und das ist sehr schön. Und ich versuche mir das zu erhalten. Das hat überhaupt nichts mit KI zu tun, wie ich das tue. Das tue ich, indem ich schöne Abende mit Freunden habe. Das tue ich, indem ich Sport mache, indem ich Musik mache, indem ich sehr viel lese, weil ich das wirklich liebe und lange Spaziergänge mache. Also ich versuche mir einen Ausgleich zu schaffen, der auch ganz weg vom Computer ist.
Spürst du diese, kann man sagen, Krankheit? Ich weiß nicht, ob ein Burnout eine Krankheit ist wie eine Depression oder schwingt da noch etwas in dir nach? Fühlst du dich manchmal bedroht? Also, dass du sagst, so, da ist noch was in mir, da muss ich wirklich aufpassen?
Ja, also erstmal, eine Depression ist eine Krankheit, aber es gibt
natürlich...
Ich weiß
natürlich, nicht, ob Burnout auch als solches...
Ja, dieser Begriff ist einfach blöd, das ist so ein Modebegriff irgendwann geworden, deshalb mag ich ihn auch nicht mehr so. Aber eine Depression, und das ist eigentlich das, worum es geht, schon eine Krankheit, kann eine schwere, manchmal gar eine tödliche Krankheit sein. Ja, ich glaube, das hat ja auch was mit der Gehirnchemie zu tun, mit bestimmten Mangel an Botenstoffen im eigenen Gehirn. Und ich kenne die Situation. Ich merke auch manchmal, dass zum Beispiel zu viel Dinge dann dazu führen, dass ich ein bisschen shaky werde, dass ich merke, ich habe eine etwas andere Sicht auf mein Leben oder auf den Alltag. Und dann weiß ich, ich muss kürzer treten. Ich muss eine Pause machen. Ich muss ein bisschen innerlich aufräumen und auch Distanz gewinnen zu manchen Dingen. Und das tue ich dann auch sehr konsequent.
Eine Freundin hat dir damals ein Stück Stoff geschenkt, einen blau-weißen Stofffetzen, der dich an etwas erinnern sollte. Hast du das noch? Hast du dieses Stück Stoff noch?
Ich habe das Stück Stoff noch, aber ich habe es nicht mehr bei mir, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich es nicht mehr brauche. Das war sozusagen das Stück Stoff, was immer zu viel war bei all dem, was ich ständig in meinen Koffer reinquetschen musste, um wieder auf tagelangen Reisen überall unterwegs zu sein und performen zu müssen und so. Und es hing sozusagen immer was raus, weil einfach nicht alles reinging. Und das war die Metapher.
Ach ja.
Und das hat mich sehr schön daran erinnert. Über viele, viele Jahre habe ich das wirklich immer in meiner Hosentasche gehabt, dieses Stück Stoff. Aber inzwischen bin ich über diese Situation hinweg. Ich weiß einfach, was ich dann nicht einpacke, um es mal in dem Bild zu belassen.
Also es hat dich daran erinnert, nicht zu viel einzupacken quasi, nicht mit zu schwerem Gepäck zu reisen oder nicht zu viel zu wollen oder was genau war die Eselsbrücke?
Ich glaube, das Gepäck ist eigentlich eher die Metapher für, es ist zu viel in allem drin, ne? Und es ist einfach insgesamt zu viel. Und ich glaube, das habe ich jetzt etwas besser für mich im Blick oder auch gelöst vielleicht. Und insofern brauche ich das Stoffstückchen nicht mehr, um mich daran zu erinnern.
So interessant, dass eine Frau mit deiner Geschichte und mit dieser überwundenen Krankheit ein Buch benennt mit dem Titel Alles überall auf einmal. Ich finde, das ist so, oh, da kriege ich schon Schnappatmung, wenn ich den Titel nur lese. Weißt, das ist für mich praktisch wie ein Burnout als Titel.
Für mich ist es eher wie, inzwischen ist es eher wie ein Feuerwerk der Überraschungen, wo ich mich reinstelle und sage, das ist eine ganzheitliche Erfahrung, auf die ich jetzt wirklich gespannt bin. Kommt immer auch auf den Umstand an, ne, in dem man sowas dann sich anschaut, oder?
Ja, und es kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit an, die sich dem nähert. Also ich merke, also um ganz ehrlich zu sein, das klingt jetzt schrecklich, aber manchmal bin ich ganz froh, dass ich schon, wir sind gleich alt, glaube ich, beide 56, dass ich schon relativ alt bin und das alles nicht mehr miterleben muss, was da jetzt in den nächsten 30, 40, 50 Jahren auf uns zukommt. Manchmal denke ich, ach komm, KI, damit muss ich mich nicht mehr beschäftigen. Nach deinem Buch habe ich jetzt den Eindruck, das stimmt aber so nicht, oder?
Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Und ich würde jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer dafür sagen, es ist total schön, älter zu werden. Da bin ich absolut bei dir, weil es auch ganz viel Erfahrung im Leben mit sich bringt und ganz viel andere Sichtweisen, die sehr viel entspannter sind, als ich sie zum Beispiel mit 30 oder so hatte. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal so angucken, wie die biologische Entwicklung geht, dann gibt's ja eine Hoffnung, dass wir vielleicht auch, weiß ich nicht, noch 30 oder 35 Jahre haben. Und in den 30 oder 35 Jahren willst du jetzt nicht auf deinem Sofa sitzen und nichts mehr mitkriegen von dem, was in der Welt passiert. Und die ändert sich. Und deshalb, ich glaube, relativ ohne Angst neugierig einfach zu sagen, ich gucke, was für mich was ist. Und wo ich feststelle, es ist nichts, kann ich ja lassen dann. Aber erstmal offen dem gegenüberzutreten, auch der KI, ich glaube, das ist einfach ein guter Ansatz.
Ja, das ist ein guter Ansatz. So bin ich leider nicht. Ich denke dann immer eher tatsächlich, nee, lieber Sofa und am liebsten noch weit draußen auf dem Land. Da bin ich einfach ängstlicher innerlich strukturiert als du und letztlich dann eben auch weniger neugierig. Kannst du, und ich nehme mal an, dass die eine oder andere Zuhörerin ähnlich ist, kannst du einmal noch mal ganz kurz KI für die ängstlichen Frauen unter uns? Wie können wir ab morgen erstens dafür sorgen, dass KI besser wird, indem wir unsere guten Selbst da einbringen? Und was können wir, was bringt mir KI ab morgen, wo du sagst, komm, mach mal das und das. Das könnte dir wirklich was bringen und der KI auch.
Also, das geht ganz einfach. Da geht man an den Computer, ruft die Seite von ChatGPT bei OpenAI auf und macht sich einen Account, also einfach mit E-Mail-Adresse und einem Passwort, loggt sich ein und legt los. Und dann kann ich mir sehr verschiedene Dinge vorstellen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man für einen besonderen Abend ChatGPT fragt, denk dir für mich einen neuen Cocktail aus, bei dem ich meine Lieblingszutaten rote Beete, Wodka, Zitronenlikör und Basilikum verwenden kann. Wie mache ich das? Und dann kriegst du ein geiles Rezept, garantiert. Oder du sitzt da und sagst, ich sollte meinem Partner oder meiner Partnerin wirklich mal was Schönes schreiben, weil wir haben jetzt seit Wochen irgendwie Beef. Ich weiß aber gar nicht wie. Aber dann frage ich ChatGPT mal und schreib mal so ein bisschen, was ist das Problem eigentlich und was möchte ich eigentlich? Möchte ich mich entschuldigen? Möchte ich gerne einfach den Vorschlag machen, dass wir mal einen schönen Abend zusammen haben? Möchte ich, dass wir einen langen Spaziergang machen, uns mal richtig aussprechen? Lasse mir einen Entwurf machen. Den nehme ich dann nicht eins zu eins, idealerweise, sondern setze mich dann nochmal hin und überlege das. Überlege auch, ist das das, was ich eigentlich mir wünsche und was ich eigentlich sagen will? Aber ein zweites Beispiel, wo ich über Hürden, über Verklemmungen, Verkrampfungen, die wir alle im Leben ja immer mal haben, wirklich wegkommen kann. Ich kann mir da Rezepte machen lassen, ich kann mir Einkaufslisten schreiben lassen, ich kann mir Reisen ausdenken lassen, haben wir schon drüber gesprochen. Ich kann meine gesamten Briefe von meiner Familie digitalisieren und systematisieren lassen. Ich kann so viele Dinge damit machen. Also die Welt ist wirklich da offen. Und das, was einem Spaß macht, zu nutzen, um das mal auszuprobieren, wie das mit KI so läuft. Ich glaube, das ist der gute Ansatz.
Ja, das ist wirklich ein guter Ansatz. Wie du es auch in deinem Buch nennst, eben, glaube ich, auch schon gesagt hast, Klettergerüst fürs Denken. Vielen Dank, ich mache mich ans Klettern und habe auch jetzt so tatsächlich so ein bisschen Lust da drauf. Und was ich eben auch wirklich toll finde, ist die Vorstellung, dass ich damit die künstliche Intelligenz noch ein bisschen womöglich verbessere.
Ja, absolut, das kannst du. Und ich bin jetzt sehr gespannt und würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann mal mir einen Hinweis gibst, ob dir das doch irgendwo in irgendeinem Bereich Freude gemacht hat oder wo es vielleicht auch schwierig ist.
Ja, also ich mache mich dran und traue mich ins Abenteuerland der KI und danke dir sehr, wirklich sehr für dieses Gespräch, das mir so bevorstand. Und so schlimm war es gar nicht.
Guck mal.
Ich fühle mich ermutigt und danke dir sehr dafür.
Danke für die Einladung, Ethiko.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.